Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Reisinger. Nein, bin ich nicht. Ich bin Alexander Marek und wir haben jetzt quasi agil auch meinen Vortrag vorgezogen. Ja, und ich spreche jetzt einfach über Project Management Reloaded. Vielleicht noch kurz eine Frage: Wer von Ihnen war letztes Jahr schon zur ähnlichen Thematik bei uns? Okay, passt. Vielleicht kurz mal zu meiner Person. Oder auch nicht? Doch. Mein Name ist Alexander Marek, wie schon gesagt. Ich bin Softwareentwickler, Softwarearchitekt und auch im Bereich Project Management tätig. Das heißt, ich bin einerseits ziemlich tief in der Technik noch drin, aber befasse mich auch schon seit längerem stark mit den Prozessen. Bin seit circa 6 Jahren bei der Nikon und in verschiedenen Branchen tätig. Und heute geht es bei mir um die vielen Fragen, die wir Project Manager oder wie auch immer man die Rolle im Scrum oder im agilen Umfeld dann nennt, uns eigentlich täglich stellen müssen. Ja? Wir wissen, agil ist gut, ist schön, wir sind damit schnell am Markt und haben diverse Vorteile. Problem ist aber, diese vielen Informationen, gerade die Informationswechsel, also es kommt ja permanent was dazu, es ist ja nicht, dass man am Anfang mit MS Project das alles durchplant und sagt, so machen wir das, in einem halben Jahr sind wir fertig, sondern es kann sich ja permanent was ändern. Ja? Und deswegen müssen wir eigentlich immer am Zahn der Zeit bleiben und immer alle Informationen parat haben, und um genau dieses Thema geht es eigentlich heute. Ja? Das heißt, die Fragen, die wir uns eigentlich täglich stellen, sofern der Klicker funktioniert, Moment, ja, was gibt es zu tun? Weshalb muss es getan werden? Weil wir arbeiten ja nicht für Luft und Liebe oder weil es uns gerade Spaß macht, hoffentlich zumindest. Ja. Wer kümmert sich darum? Gibt es einen Verantwortlichen? Wann genau muss es getan werden? Quasi, wie schreitet die Arbeit voran? Beziehungsweise sind wir noch in time? Haben wir noch Zeit? Sind wir schon drüber? Was natürlich auch immer wichtig ist, ist, stimmt die Qualität? Ja? Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt in die Produktion gehe und dann fliegt mir alles um die Ohren. Da gibt es auch gewisse Indikatoren, die ich heranziehen kann. Ja. Und wie soll man da bei den vielen Fragen den Überblick behalten? Vielleicht zuerst nochmal die Frage an Sie. Wir haben vorher gesehen, nicht alle von Ihnen sind im agilen Umfeld tätig. Wer von Ihnen kennt Scrum zumindest? Oder kennt die agilen Vorgehensweise? Oder ich frage umgekehrt, wer kennt es gar nicht? Okay, passt. Puh. Glück. Weil darauf gehen wir heute nicht ein. Ja? Also das haben wir schon als Grundvoraussetzung gesehen. Ja? Gut. Das heißt, gleich zum nächsten Slide. Der Team Foundation Server ist Ihnen allen ein Begriff. Wer kennt ihn nicht? Fragen wir es lieber so rum. Okay, dann werde ich mich da kurz halten. Der Team Foundation Server ist ein Produkt der Microsoft, ist ein Serverprodukt. Das heißt, Sie haben meistens, so wie wir, irgendwo einen Server stehen, wo das System drauf rennt. Basiert auch auf SQL Server und SharePoint. SharePoint werde ich nachher noch ganz kurz herzeigen, inwiefern das miteinander in Beziehung steht. Aber was die meisten in erster Linie glauben, ist quasi ein Mythos: Der Team Foundation Server ist nicht nur für Entwickler gedacht. Er deckt ein viel breiteres Spektrum ab. Deswegen ist natürlich das Visual Studio, dieses Entwicklerwerkzeug und auch Testwerkzeug und Werkzeug für Architekten, ein wichtiges Tool, um im Team Foundation Server zu arbeiten. Die beiden sind auch ziemlich eng verzahnt. Man kann aber auch mit der kompletten Office Suite bzw. in erster Linie mit Excel und MS Project auf die Inhalte zugreifen und die quasi managen. Und ganz wichtig ist auch, man kann über die Web-Oberflächen, muss ich jetzt plural sagen, ja, mit allen Browsern eigentlich zugreifen. Also die Browser-Kompatibilität ist gerade in diesem Release auch ein sehr wichtiger Punkt, und ich werde nachher noch eine Live-Demo geben, wo ich Ihnen das noch ein bisschen zeigen kann. Das heißt, der Team Foundation Server ist nicht nur eine Versionskontrolle, also die grauen Punkte da unten, die werde ich jetzt nicht genau erläutern. Ich glaube, das ist nicht so wirklich interessant für Sie. Worauf ich eingehen werde, sind die Features fürs Project Management. Ja, ein bisschen ins Requirements Management werde ich vielleicht gehen. Also ich gehe jetzt nicht in den Prozess, sondern nur um die Datenhaltung. Und das Reporting, ja, was uns im Endeffekt quasi den Überblick bewahren soll. Vielleicht noch kurz als Information: Der Team Foundation Server 2011, nächste Release, ist jetzt seit neuestem nicht nur als On-Premise Standalone-Version verfügbar. Also Sie müssen jetzt nicht mehr einen Team Foundation Server kaufen, Hardware kaufen, alles selber hosten und so weiter, sondern es gibt auch das Service. Ich habe ihn noch zu den beiden, muss ich jetzt auf beiden Seiten machen, der Service ist auf tfspreview.com verfügbar, da können Sie sich einen Demo-Account anlegen. Schaut im Endeffekt eigentlich von den Funktionen, von der Oberfläche und von der Haptik genauso aus wie der Server, nur ist es ein bisschen eingeschränkter. sollten Sie sich aber anschauen. Und dann hier ist die URL, wir werden die Slides Ihnen dann noch schicken, oder Sie können sich die URL von mir holen, von der Demo-Maschine, die ich verwende, um das Szenario dann zu präsentieren, also um Ihnen quasi live zu zeigen, wie das Ding arbeitet und nicht nur in Slides zu arbeiten. Wichtig ist aber, dass, vielleicht noch auf der Seite, das ist das Service und das ist der Server, auf dem ich dann arbeite. ich glaube, das mit dem Ding lasse ich dann, ja, vielleicht eher mit der Maus. Okay, wichtig ist, zwei Dinge kann das Team Foundation Service noch nicht und die tun möglicherweise weh. Das eine ist, das Data Warehouse und Reporting gibt es nicht. Das heißt, viele Berichte, die uns eigentlich das Leben erleichtern und uns den Überblick bewahren, sind nicht vorhanden. Es ist aber nicht so tragisch, werde ich nachher noch zeigen, warum. Und die SharePoint-Integration ist in der Cloud auch noch nicht vorhanden. Ja. Wird sicher kommen, aber jetzt im Preview ist nicht drin und ich wüsste auch nicht, dass es announced ist für den Release. So, klicken wir weiter. So, jetzt erstmal zur ersten Frage: Wie kriege ich die ganzen Informationen überhaupt in den Team Foundation Server rein? Die mir sagen, was ist zu tun, wer macht und so weiter und so fort. Ja. Das ganze Prinzip oder die Daten, die Artefakte nennt man beim Team Foundation Server einfach Work Items und da gibt es einfach verschiedene, die ich jetzt kurz aufzählen werde. Und zwar bediene ich mich jetzt des Scrum 2.0 Templates. Das heißt, es gibt verschiedene Projektvorlagen. Ich bleibe jetzt im Agilen. Team Foundation Server könnte mehr. Und zwar gibt es dann zum einen das Product Backlog Item, ist jedem ein Begriff. Ja, steht drin, was will ich eigentlich haben als Product Owner. Das kann behindert werden durch ein Impediment. Auch die muss ich irgendwie checken. Ja. Zum Beispiel brauche ich eine Serverlizenz oder viel banaler, die Kaffeemaschine in der Küche ist kaputt. Ja. Die Leute streiken, weil sie keinen Kaffee kriegen. Ja. Kann passieren. Dann wird ein Product Backlog Item umgesetzt durch eine Task oder mehrere. Ja. Das heißt, wir haben nicht nur die Informationen allein im Raum stehen, sondern auch immer in Verbindung. Und wird durch einen Test Case qualitätsgesichert. Eh klar, ja, sonst hätten die Tester keine Aufgabe und die müssen auch irgendwie sicherstellen, dass die Qualität stimmt und dass das Ding wirklich tut, was es tun soll. Und schließlich wissen wir alle, Bugs gibt es ja immer noch, ja, im Jahr 2012. Oh Wunder, Wahnsinn. Und alle diese Informationen müssen ja irgendwo von irgendwem quasi, ja, mitgetrackt werden. Ja. Im schlimmsten Falle macht man es per Hand, hoffentlich nicht. Ja. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich Team Foundation Server 2010 im Einsatz. Kann ich mal kurz in der Hand sehen, wer Team Foundation Server im Einsatz hat? Oh, da war es doch nicht so unwichtig, dass ich darauf eingehe. Okay, wunderbar. Jedenfalls kann man diese Informationen oder diese Artefakte auch wieder aufteilen in gewisse Bereiche, zeige ich nachher auch noch her. Ja. Das Ganze ist im Team Foundation Server 2011 noch wichtiger geworden, weil ich, je größer das Projekt wird, je komplexer es ist, desto mehr solche Artefakte habe ich einfach, Requirements oder Product Backlog Items und so weiter und so fort. Ja. Und vielleicht spalte ich dann sogar schon das Team auf in mehrere Teams. Ja. Es ist ja bei Scrum nicht so, dass man sagt, na, es gibt immer nur ein Team. Es kann auch sehr wohl mehrere Teams geben. Ja. Und dieser Release vom Team Foundation Server bietet es auch an, dass man quasi eigene Bereiche, Oberflächenbereiche bereitstellt, wo dann nur gewisse Informationen, die zum Beispiel in den Bereich Benutzeroberfläche oder Datenbank fallen, angezeigt werden, um quasi den Überblick zu erleichtern. Aber aufgrund der eingeschränkten Zeit würde ich darauf heute nicht eingehen. Und wie es in agilen Vorgehensweisen so üblich ist, werden dann die ganzen Arbeitsschritte abgearbeitet in Iterationen. Wenn wir jetzt dann 1, 2, 3, 4 Iterationen fertig haben in einem sehr simplen Projekt, wären wir jetzt quasi fertig. Ja. Das heißt, ich muss auch immer wissen, wann nicht nur, ja, es geht ja nicht nur darum, an welchem Tag wird ein Task umgesetzt, sondern in welcher Iteration muss er fertig werden. Ja. Ja, vielleicht bei den Leuten, die Scrum nicht so gut kennen, gibt es da noch irgendwelche Fragen, Unklarheiten? Ich denke mal, das ist dabei noch ziemlich simpel. Gut. Dann kurz zur Frage, welche Informationen werden erfasst und wie. Das Einfachste ist, ich habe jetzt mal eine Maske hergenommen. Natürlich schauen diese Artefakte, wenn ich jetzt ein Product Backlog Item habe, sind andere Felder drin wie bei einem Bug. Ja. Ich habe jetzt die Task hergenommen, weil es einfach relativ simpel ist. Das ist im 2011er Team Foundation Server die typische Taskmaske. Wenn ich da hinzoome, sieht man, ganz wichtig ist die erste Information, in welche Iteration wird das umgesetzt. Als nächstes ist natürlich die Frage, was genau so getan werden, weil mit einem Titel allein fängt man meistens nichts an. Da gibt es gewisse Schritte, eine Checkliste, die man erfüllen muss, bis die Task wirklich abgeschlossen werden kann. Dann wird hier die Frage beantwortet, wer ist verantwortlich? Dieses Assign-to-Feld ist nicht einfach nur ein Textfeld, da kann ich wirklich nur die Teammitglieder auswählen, die ich im Projekt definiert habe. Und die bekommen auch, wenn ich ihnen eine Task assigne oder wenn ich ihnen irgendwelche Änderungen mache, bekommen die auch, wenn sie es wollen, eine Benachrichtigung per E-Mail, per SMS, kann man sich alles konfigurieren. Ja. Ist also ziemlich angenehm in der Hinsicht und ich weiß auch immer, ich habe einen Verantwortlichen, der das dann umsetzen muss. Ja. Oder sich darum kümmern muss, dass es umgesetzt wird. Moment, ja. Dann hat eine Task zum Beispiel, wie jedes andere Artefakt, auch einen Zustand. Also wenn ich es jetzt neu anlege, ist es im Zustand To-Do mit der Begründung New Task. Klingt jetzt noch ein bisschen kryptisch, ich werde nachher darauf eingehen, warum das doch sehr wichtig ist. Ja. Und auf der anderen Seite sieht man dann die Remaining Work. Das ist so ein Feld, das sollte eigentlich immer gepflegt werden vom Task-Verantwortlichen jetzt, wenn er das wenn er gerade dabei ist, daran zu arbeiten und sagen, wie lange, glaube ich, in Stunden brauche ich noch. Ja. Das kann auch mehr werden, wissen wir alle. Es kann aber auch weniger werden oder hoffentlich. Ja. Und irgendwann ist er dann fertig. Und hier nochmal zur Erinnerung, dieses Area Field, diese Bereiche, Areas, kann ich mir selber definieren, um dann auch quasi in Teams aufzuteilen. Ja. Wenn Sie sich die virtuelle Maschine, die ich Ihnen nachher noch zeigen werde, wo auch der Link drin war, runterladen und starten, gibt es auch einige Walkthroughs, das sind so kleine Word-Dokumente, da sieht man mit Screenshots, wo man hinklicken muss, und um alles zu entdecken, was das Ding so kann, ja, würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, da wird auch näher darauf eingegangen. Und schließlich, um die Transparenz zu wahren, ist bei jedem Task, bei jedem Bug auch immer ein History vorhanden. Das heißt, wann immer das geändert wird, sehe ich genau, aha, der hat an dem Datum etwas geändert dran und sehe, was passiert ist. Ja. Nicht, dass dann irgendwer lustig wird und auf einmal bei einer Story die Abnahmekriterien reduziert, weil er sich denkt, oh, dann sind wir schneller fertig. Ja. Ich will jetzt niemandem Böses unterstellen, aber es kann immer passieren, dass dann diskutiert wird. Ja. Gerade wenn Stories dann aufgesplittet werden, was auch nicht so selten passiert. So, wieder nicht. So, jetzt kommen wir kurz zu den Zuständen, wieder mal bei einer Task, weil es einfacher ist. Eine Task kann mehrere Zustände haben, sie kann, jetzt muss ich mit der Maus arbeiten, sie kann zu tun sein, dann in Bearbeitung sein, irgendwann fertiggestellt werden oder auch gelöscht werden. Ja. Und wichtig sind die Zustandswechsel, die man auch mit Security und mit allen möglichen belasten kann, wenn man möchte. Ja. Und zwar der erste Zustandswechsel ist, wenn sie neu ist, ist sie im Zustand to do. Dann wird es irgendwer, also das Wichtige ist, über dem Pfeil steht die Begründung. Ja, bitte darauf ein bisschen achten. Wenn dann derjenige, das Teammitglied, das die Arbeit umgehängt bekommen hat, dann damit beginnt zu arbeiten, setzt er oder sie es auf In Progress mit der Begründung Work Started. Irgendwann ist man dann mal fertig mit der Begründung Work Finished. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine fertige Task noch eigentlich nicht fertig ist, wenn man Fehler gemacht hat. Ja, dann sagt man, okay, ich habe noch was anderes gefunden, was da noch dazugehört, sie ist doch noch zu tun. Oder man sagt auch, na, eigentlich will ich das Ding nicht mehr haben, das ist obsolet, ich schmeiße es weg. Ja. Diese Zustandswechsel sind insofern wichtig, weil sie auch gewisse Aktionen setzen können. Sprich, wenn man die Task von In Progress auf Done setzt, wird automatisch die Remaining Work auf Null gesetzt. Ja. Und es wird auch validiert. Wird vielleicht mein Kollege Mike nachher noch was zeigen dazu, da will ich nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wichtig ist aber auch, man sieht hier bei To-Do, boom, Maus und Pointer, es ist zwar ein Zustand, aber es kann zwei Gründe geben, warum dieser auftritt. Und das ist für die Berichterstattung dann wichtiger. Bei der Task ist es vielleicht nicht so interessant wie bei einem Bug, weil bei einem Bug gibt es ja auch die Reactivation. Das heißt, ein Bug wird eingemeldet und jeder denkt sich, juhu, wir haben einen Fehler, müssen wir ihn beseitigen. Es kann aber dann auch sein, dass ein Bug wieder aktiv wird, obwohl er eigentlich schon als resolved angesehen war. Was schlecht ist, weil das weist uns darauf hin, dass womöglich ein Kommunikationsproblem zwischen Softwareentwickler und Softwaretester besteht. Ja. Es kann natürlich auch diverse andere Gründe geben, aber das ist immer so ein Indikator. Und deswegen gibt es nachher, werde ich noch kurz erwähnen, einen Bericht von Bug Reactivation. Ja. Also es hat sehr wohl Sinn zu wissen, warum ist ein Work-Item, ein Artefakt irgendeiner Art auch immer, welcher Art auch immer, in einem Zustand. Sondern auf die weiteren Zustände gehe ich jetzt nicht ein, ja, das ist ein bisschen zu filtern. Ja. Aber es gibt ja, viele Möglichkeiten. Der Wechsel. Wie bekomme ich jetzt Informationen? Ganz einfach über Queries. Ja. Aber es ist Gott sei Dank nicht so, dass man wie bei SQL selber programmieren müsste, ja, sondern man hat dann einen Editor, komme ich auch gleich noch darauf zurück. Hier in der Liste sieht man die Product Backlog Items mit den darunterhängenden Tasks für eine Iteration. Das heißt, man sieht auch, das ist eine hierarchische Abfrage und die kann ich mir selber zusammenstellen. Ja? Und zwar kann ich sie entweder für alle zusammenstellen oder nur für mich, wenn ich die Rechte nicht habe und trotzdem meine eigene Abfrage machen möchte. Ja? Das geht ganz einfach. Wenn Sie ganz links oben schauen, bin ich gerade auf diesem Results-Tab und ich wechsle jetzt in den Editor-Tab und da sieht man, wie man sich eigentlich ziemlich einfach auch übers Webportal, also das ist nicht mit dem Smart-Client gemacht, sondern einfach nur über der Web-Oberfläche, sich so eine Abfrage zusammenstellt, je nachdem, was man sehen will, welche Spalte man sehen will, welche Sortierung, welche Filterung, was auch immer. Ja. Kommen wir kurz zu den Planungswerkzeugen. Im letzten Jahr habe ich noch gesprochen davon, dass man MS Project recht gut einsetzen kann mit Team Foundation Server. Da ging es aber auch nicht um die agile Methodiken, weil ja, MS Project ist eher so in Richtung IPME, PME. Ja. Da wollen wir einen Projektplan von A bis Z haben mit Startdatum, Enddatum und das war's dann. Da ist eigentlich die Notation von Iterationen sind da nicht vorhanden. Ja. Deswegen fällt das auch mehr oder weniger flach aus meiner Sicht. Ups. Verzeihung. Ja. Microsoft Excel habe ich letztes Jahr auch hergezeigt, weil von der Microsoft selber da ein Workboard mitgeliefert wurde. Man kann in Excel selber sich genau die Query, die man vorher gesehen hat, genauso importieren und kann mit den Daten dann Auswertungen machen oder wie es die Microsoft selber in ihrem Produkt gemacht hat, das dann kostenlos mitgeliefert wurde, kann man genauso sich so eine Art Planungswerkzeug machen. Ja. Da konnte man die Teammitglieder eintragen mit ihren Abwesenheitszeiten und mit ihren verfügbaren Kapazitäten und dann hat man einen Burndown-Chart gehabt und das war ganz nett, aber noch nicht optimal. Und Team Web Access löst dieses überholte Prinzip jetzt definitiv ab und das ist auch der Grund, warum ich da genau darauf eingehen möchte. Es ist eine komplette Neuentwicklung, natürlich auch, weil der Team Foundation Server jetzt in der Cloud ist. Ja, da muss eigentlich alles über den Browser laufen, wenn man es als Produkt in der Cloud anbietet. Es ist Cross-Browser-kompatibel. Ich habe es jetzt leider nicht hier, aber ich habe bei der Vorbereitung alles durchgetestet mit Opera. Das ist eigentlich so das Stiefkind der Browser-Generationen. Ja. Wenn irgendeine Seite mit Opera rennt, rennt es normalerweise mit allem anderen auch. Ja. Es ist echt sehr schnell und intuitiv bedienbar und das ist ein wichtiger Faktor, den ich danach noch kurz ansprechen werde. So, wechseln wir zur Demo. Und da steige ich mal direkt ein auf das neue Web Access Portal. Und da sieht man schon, es hat sich einiges geändert. Ja. Was einem gleich ins Auge sticht, ist, man hat hier schon eine Burndown-Anzeige. Das kann ich mir auch in die größere Ansicht nehmen, als größer darstellen lassen. Wir sehen, na gut, heute sind wir noch nicht so gut dabei. Der ideale Trend liegt unter unserer Remaining Work. Das heißt, eigentlich sind wir mehr oder weniger in Verzug. Und wir wissen auch, und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, wir haben 39 von 42 Stunden Kapazität übrig. Sagt uns so viel wie, zeige ich nachher im Detail her, der Team Foundation Server versteht jetzt Kapazitäten in Stunden von Mitarbeitern, von Teammitgliedern. Ja. Was man jetzt natürlich als erstes machen würde, ist, wichtig, hier werden noch die Live-Tiles erwähnt, ja, die jetzt überall bei Microsoft Einzug finden, auch in der nächsten SharePoint-Version. Ich kann mir diese Startseite, vor allem diese Startseite für Teammitglieder gesondert anlegen. Ja. Das ist das Einzige, wo ich noch auf die Teams eingehe. Das heißt, wenn ich jetzt im Fabric und Fiber Team bin, wechsle ich auf diese Ansicht und sehe einfach andere Dinge als auf der Web-Team-Ansicht. Ja. So. Was ich jetzt herzeigen möchte, ist, wie man jetzt den Backlog bearbeitet und das auch in die Planung mit einbezieht. Also klicke ich auf View Backlog und komme in den Product Backlog. Ja. Und das Erste, was hier auffällt, ist, es ist wesentlich einfacher, jetzt neue Items hinzuzufügen. Man muss nicht mehr die komplette Maske ausfüllen. Ich schreibe jetzt irgendwas rein, Customers can see on Portal, was auch immer, ja. Habe ich das richtig geschrieben? Klick auf Add. Ich habe mich natürlich vertippt, aber ist egal. Und schon ist das Ding drinnen. Ja. Wir haben jetzt noch keinen Effort, also keine Storypoints zugeordnet und gar nichts, aber ich habe es schon mal im Backlog drin und kann deswegen schneller mal diverse Stories erfassen. Ja. Das Wichtige ist aber auch, ich kann mir selber aussuchen, wo ich es hinzufüge. Man sieht hier, sobald ich in der Textbox bin, zeigt er mir an, wo er es jetzt hinzufügen würde. Ja. Also ich würde jetzt gleich direkt über dem Item einfügen. Nur wenn ich das letzte ausgewählt habe, geht er danach rein, damit ich quasi hinten anstückeln kann. Ja. So, wenn ich jetzt wer von Ihnen hat mit dem Team Foundation Server schon mal Product Backlog irgendwie eingeteilt. Backlog Priority sagt Ihnen was. Und man sagt, wie wichtig ist mir das. Das war auf jeden Fall früher ein Integer-Wert, ein Zahlenwert. Da musste man dann immer sehr sich zusammenreißen und schauen, dass man nicht von 1 bis 10 nummeriert. Weil wenn man dann umsortieren wollte, zwischen 1 und 2 gibt es keine ganze Zahl mehr. Das ist blöd. Dann hat man mit 10, 20, 30 angefangen und dann hat irgendwas dann 15 gehabt und so weiter. Also war nicht so intuitiv. Hat sich jetzt geändert, weil jetzt mache ich den hier und ich habe umpriorisiert. Ja? Das ist für die Leute, die vielleicht früher Team Foundation Server verwendet haben, eher so ein Woo-Effekt. Ne? Bei Ihnen anscheinend nicht so. Ist aber ganz toll. Danke. Der Mike kennt sich aus. Wunderbar. Jetzt kann ich diese Story einfach bearbeiten mit Doppelklick und sage, das macht der, was ist mein Lieblingsmitarbeiter, der Cameron, der macht das schon, der macht das, genau. Ich vergebe jetzt Storypoints, darauf gehe ich jetzt nicht ein, ich gehe davon aus, Sie wissen, was ein Storypoint ist. Speichere ab und schon habe ich dann mal die Rohdaten, sage ich mal, ausgefüllt. Da könnte man jetzt noch viel mehr eintragen, aber die Zeit will ich Ihnen nicht nehmen. Ja. Wichtig ist auch, wir haben jetzt diese Forecast-Ansicht. Also wir sehen hier die Velocity, wenn ich das genau draufklicke, sehen wir, okay, im ersten Sprint haben wir 35 Storypoints umgesetzt, im zweiten 42, im jetzigen sind wir bei 18 und 23 wären noch geplant, sind noch offen. Ja, das heißt, das sehe ich ganz gut, welche Geschwindigkeit ich ungefähr habe. Und das ist interessant, weil ich möchte jetzt die nächsten Sprints ja auch noch verplanen. Ja? Und normalerweise muss man sich dann selber hinsetzen und sagen, na gut, wie viele Stories kriege ich dann noch rein, wenn ich diese Geschwindigkeit habe. Muss man jetzt nicht mehr machen. Ich klicke hier auf Forecast On und trage ein, na, ich gehe davon aus, wir haben eine Velocity von 30. Enter. Und dann zeigt er mir, bis zum Ende von Sprint 4 gehen sich die Dinge aus. Dann gehen sich die Dinge aus, diese Stories, und bei Sprint 6 bleibt dann das übrig. Ja. Das heißt, ich kann da eigentlich ziemlich leicht mir diese Aufstellung machen und mir denken, okay, das und das geht sich alles aus. Und wenn ich dann jetzt in dem Fall meine, ich möchte jetzt die eine Story, die ich da jetzt so halb Englisch eingegeben habe, irgendeinem Sprint zu ordnen, dann mache ich den hier. Verschieb's einfach. Ja. Jeder, der Scrum weiß, ich begehe hier eine verachtenden Fehler. Ja. Man darf niemals eine Story einem laufenden Sprint zuordnen, aber ich tue es einfach mal. Ja. Sie werden es mir verzeihen, aufgrund der Zeit. So, ich schalte das wieder aus und damit hätten wir jetzt eine Story erstellt, geschaut, ob sich das alles ausgeht oder nicht, ja, themamäßig, und einem Sprint zugeordnet. Wenn ich jetzt in den Sprint reingehe, Sprint 3, komme ich in die Ansicht, die wir vorher in der Query kurz gesehen haben, in den Slides noch, ja, da sehen wir wieder alle Stories, die dem Sprint zugeordnet sind und in welchem Zustand sie jetzt sind. Das sieht man eh, manche sind die neue Story, die ich da hatte, ist im State New, die anderen sind im State Done. Dann gibt es welche, die sind committed, dann sagt ja, das kriegen sie hin. Welche gewisse Arbeiten sind in Arbeit und so weiter. Rechts sehe ich die Capacity, da sieht man wieder, 39 von 42 Stunden sind übrig, ausgelastet. Das heißt, ich könnte eigentlich noch irgendeinem Teammitglied 3 Stunden geben. Ja, genau, der Annie Harriman, die hat mich nur 6 von 9 Stunden verplant. Das heißt, da könnte man noch Arbeit geben, ja. Korrekt. Die Stories mit Storypoints. Na, Storypoints in Stunden rechnet man nie um. Okay, nein, es ist grundsätzlich so, ja, also die Stunden, das kann natürlich jeder halten, wie er will, ja. Wir bringen, die Frage war jetzt, die Stories werden in Storypoints geschätzt, die Tasks werden in Stunden geschätzt, korrekt. Wie setzt man das in Verhältnis, Storypoints zu Personentagen? Wichtige Antwort aus unserer Erfahrung, gar nicht, ja. Weil bei den Storypoints, das ist keine Messlatte für so viele, wenn ich jetzt sage, eine Story hat 8 Storypoints, dann dauert das immer genau 15 Personentage, keine Ahnung, ja. Sondern da geht es darum, eine Komplexität abzuschätzen. Das heißt, Storypoints schätzt man nicht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern nimmt man meistens diese Fibonacci-Reihe, ja, wo man sagt, naja, eine Story ist entweder 1, sehr einfach, oder 1,5, ganz einfach, oder 8, relativ komplex, oder 20, so komplex, dass man es gerade noch so umsetzen könnte, oder 100, bitte aufteilen. Wir können es nicht einschätzen. Ja. Da geht es nur um die Komplexität und deswegen bei einer Schätzung von Storypoints geht es auch nur darum zu sagen, wir glauben, die Story ist so komplex. Ja, da hat man noch überhaupt keine Stunden im Kopf. Und das Wichtige daran ist, dass es eben, man soll das auch deswegen nicht in Verbindung bringen, wenn man dann diesen, was ich vorher gezeigt habe, die Velocity berechnet. Ja? Und die Velocity sind eigentlich nicht Personentage, sondern, jetzt bin ich im Falschen, Mist. Schon klar, ja. Na gut, dann. Okay. Was das dann für einen Sinn macht, okay. Also das ist bei uns eher so ein Storypoints sind schon ein Erfahrungswert im Sinne von, wie wir glauben, das ist so komplex, ja. Und Tasks schätzen wir in Stunden und wenn wir dann sehen, Moment mal, wir haben eine Story, die haben wir mit 3 geschätzt und jetzt haben wir schon 4 Tasks zu jeweils 4 Stunden. Das wird nicht richtig sein, dann wird man die Schätzung mal noch überdenken. Ja. Aber wir haben zumindest bei uns im Vorgehen niemals diese 1:1 Korrelation, ja, weil sich das permanent ändert. Das kann sich ja von Sprint zu Sprint kann sich ja ändern, wie Stunden und Storypoints zueinander in Beziehung stehen. Ja. Weil man kann sich bei der Storypoint-Schätzung komplett vertun, im Positiven wie im Negativen. Ja. Man kann sich in der und die Storypoints und die Velocity passt sich dann dementsprechend an und das ist das, was ich zum Schätzen verwende. Ja. Und bei den Tasks ist einfach so, eine Stunde ist eine Stunde, das ist kein relativer Wert, ein Storypoint ist immer ein relativer Wert. Ja. Deswegen, ja, man kann es mit einer Bruchrechnung, wenn es einem Spaß dann in Verbindung bringen, aus unserer Erfahrung macht das einfach keinen Sinn. Ja, weil, ja, es hat, ein Storypoint bleibt nicht immer derselbe Wert. Ne. Das ist der Grund. Es ist, nein. Wichtig ist, genau, nein. Ja?
Doch nicht. Stunden sozusagen auf Storypoints zu mappen, ja, ist einfach, wenn Sie hergehen und sagen, wir haben also jetzt in diesem Sprint 42 Storypoints gemacht, ja, und ich hatte aber mit meinem Entwicklungsteam von 3 Entwicklern zum Beispiel 30 Tage sozusagen Ressourcen, ja, Entwicklungsressourcen, sprich in Stunden, ja, die können es dann halt einfach durchdividieren. Ja. Kann man machen, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass sie das ja von Sprint zu Sprint ändern kann, ja, ist es vielleicht nicht sehr aussagekräftig. Wo ihnen die Stunden sehr wohl helfen, ja, und warum es hier auch in Stunden geplant wird, ist einfach die Tatsache, dass man besser sieht, wie viel Arbeit habe ich noch zur geplanten Ressource, die ich zur Verfügung stellen kann, an Personen, an Leistungsstunden. Das ist der einzige Grund, warum man bei den Tasks auch die Stunden schätzen sollte, damit man auch jetzt nicht nur ein Gefühl für die Storypoints pro Sprint bekommt, sondern auch ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Arbeit oder wie viel Tasks können meine Leute innerhalb der vorgegebenen Ressource umsetzen.
Ja. Gleich, ja. Noch eine Fragestunde? Ja. Ja, okay. Frage, hat jeder verstanden, warum im agilen Team durch Tasks zuweisen? In dem Fall tue es ich, ja, weil es eine Demo ist. Wir hatten im Projekt aber sehr wohl, dass wir das Task-Planning hatten und wir dann untereinander, wir Entwickler, quasi uns die Development-Tasks umgehängt haben. Also das heißt überhaupt nicht, dass dann genau ein Mensch darauf zugreifen kann, sondern es greifen immer alle darauf zu. Und normalerweise dürfen alle alles ändern, deswegen ist auch die History so wichtig. Ja. Das heißt, das ist nicht nur ein Tool für einen einzigen Projektmanager, Scrum, Product Owner oder was auch immer, sondern da müssen immer alle darauf zugreifen können. Ja. Das soll eigentlich nur einem helfen, die Informationen irgendwie zu managen, weil sonst müsste man das quasi wieder irgendwo drauf, also quasi die Task mit den Namen irgendwo draufhängen oder was auch immer, oder im Excel führen. Keine Ahnung, was dann in internationalen Projekten schwer ist, wird dann auch darauf eingehen. Entschuldigung, es haut er mich gleich. Ja? Ja? Okay. Ja, stimmt. Okay, also die Aussage war jetzt, man muss vorsichtig sein, also das Sein in Hand haben, wenn man so sagt, ich habe gesagt, du machst das und ich kümmere mich nicht mehr drum. Das ist korrekt, ja. Man kann aber nicht sagen, wir tragen keinen ein und irgendwer wird schon machen. Also irgendwie muss man quasi einen zentralen Verantwortlichen haben. Und wir haben das schon so gehabt, zum Beispiel in einem vergangenen Projekt, dass wir eine Story hatten und darunter 5 Tasks, die unterschiedliche Leute umgesetzt haben. Und dann haben wir uns geeinigt auf eine Person, die für die Story zuständig ist. Ja, die dann schaut, ob die Tasks jetzt für diese eine Story wirklich abgeschlossen sind, ob die auch, weil sie technischer Natur waren, miteinander quasi verzahnt werden können. Also ja, es geht schon um Selbstorganisation, aber auch in der Selbstorganisation muss jemand quasi die Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht sagen, das macht das Team und Team heißt immer toll, ein anderer macht's. Ja. Das geht auch nicht. Das ist genau dasselbe Problem. Ja. Also es ist natürlich immer die Frage, wie man es dann im Prozess selber handhabt.
Wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf. Ja. Man muss auch aufpassen beim Assignen, was assign ich. Ja. Ist es jetzt, spreche ich jetzt von einem Backlog-Item, ja, von einer User-Story, oder spreche ich vom Task? Ja. Die User-Story assign ich im Normalfall jetzt nicht einer bestimmten Person zu Beginn. Ja. Warum? Weil die User-Story ja priorisiert ist innerhalb des Sprints. Ja. Und der sozusagen als erstes Zeit hat, diese User-Story umzusetzen, der assignt sie dann auch auf sich selbst. Ja. Beim Task, die zu einer User-Story assigned sind, ist es wichtig, dass eine Person den Task erledigt. Ja. Oder wenn man Pair-Programming macht, dann von mir aus auch 2. Ja. Aber hier muss es auch Verantwortung geben, wer jetzt wirklich den Code schreibt. Ja. Und da ist auch wichtig, dass es eine Person dazu gibt.
Wie gesagt, das ist Prozess. Das können Sie für sich definieren. Das ist eigentlich wurscht. Ja. Die einen sind so, die anderen anders. Ja. Scrum schreibt ja nicht vor, wie man das genau macht. Ne.
Das genau ist auch das Schöne dran. Genau so ist es gemeint. Ja. Ja. Das heißt, der Erste, der Zeit hat, einen Task dieser User Story umzusetzen, ja, nimmt sich den Task und assignt ihn auf sich. Ja. Warum wir auch ein Assignment in der User Story haben wollen, ja, ist auch der Grund, weil irgendwer muss dann sagen, nachdem alle Tasks erledigt sind, ja, dass auch die User-Story erledigt ist. Ja. Sprich, dass die User-Story dann ist. Ja. Und wer macht das jetzt? Wenn ich 5 Entwickler habe und 5 Entwickler arbeiten an 5 Tasks, ja, wer sagt dann zum Schluss, dass die User-Story erledigt ist? Ja. Und deswegen hat immer der zur User-Story assigned ist, ja, die Aufgabe nachzusehen, ja, sind jetzt da alle Tasks fertig implementiert, ja, dann setzt dieser assignte User auch die User Story auf dann. Ja.
Hartnäckig. Nein, ich gehe noch darauf ein, ja. Ich meine, wenn es da noch Fragen gibt, würde ich bitten, dass ihr einfach nach in der Pause zu mir kommt, dann können wir gerne ewig drüber sprechen, aber sonst werde ich nicht fertig. Ja, ich kriege einen Anschluss. Ja. Okay, gehen wir zurück zu Sprint 3. Was man hier jetzt sieht, ich habe jetzt eine Kapazität insgesamt von meinem Team, nämlich von der Annie, dem Brian, dem Cameron und der Julia, von 42 Stunden. Warum, sage ich nachher noch. Ja. Wichtig ist, diese Daten sind alle live. Auch das Burndown-Chart ist live und auch diese Anzeige hier ist live. Also sehen Sie das? Der Team Foundation Server weiß, bis 17. Februar läuft das, wir haben noch 3 Tage übrig. Heute ist nicht der 15. Februar, aber in der virtuellen Maschine für die Demo-Umgebung sehr wohl. Ja. Also nicht verwirrt sein, bitte. Was ich jetzt machen kann, ist hier im Sprint selber dann Task erstellen. Und bitte schauen Sie auf den Herrn Cameron Skinner, der ist eigentlich komplett ausgelastet. Ja. Wenn ich dem jetzt eine Task umhänge, weiß nicht, do some, was auch immer, das ist nicht mehr ganz aufgeschrieben, und ich sage, das dauert 4 Stunden, und ich assign es dem Cameron, sieht man gleich, ui, da hat es was. Ja? Weil 15 Stunden hätte er, 19 Stunden sind assigned auf ihn, und das ganze Team ist auch überlastet. Das heißt, ich könnte nicht einmal, wenn ich die Task auf die Annie überschreibe, weil die nur 3 Stunden hat und nicht 4, die angeblich dauern sollte, den Sprint noch retten. Was mache ich daher im idealen Fall? Entweder ich arbeite irrsinnig schnell, was eher unwahrscheinlich ist, oder ich schiebe die Story in einen anderen Sprint. Und damit sind wir wieder alle glücklich. Ja. Jetzt noch kurz zur Information, woher bekommt der Team Foundation Server jetzt das Wissen, dass der Camel 15 Stunden hat, die Julia hat 6 Stunden etc. Ja. Das wird im Capacity Tab gemacht. Und hier sehen wir, kann man eintragen, pro Tag, pro Workday hat der Cameron 5 Stunden pro Tag, aber der 5 Tage, nein, 5 Stunden. Ja. Wenn man das auf die 3 übrigen Workdays berechnet, also 3 mal 5, kommen wir auf 15. Deswegen kann er das immer wissen. Ja. Und das ist auch eines der wichtigen Features vom neuen Team Foundation Server. Erstens, dass er das sowohl mit der Kapazität pro Tag als auch mit den Urlaubstagen, kann ich jetzt auch noch eintragen, mit einkalkuliert in die Ressourcenplanung, in die Kapazitätsplanung. Nein, er weiß auch, wann der Current Sprint ist. Das war bei der letzten Version nicht so. Da musste ich immer sagen, der Current Sprint ist jetzt der Query anpassen, wo Sprint ID ist 4. Ja. Jetzt weiß er selber und kann deswegen auch, deswegen habe ich weniger Wartungsaufwand natürlich. Und das kann ich hier einfach einstellen. Manage Configure Schedule Iterations. Und da sehe ich, gut, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprints, die beginnen an dem Datum, enden da. Und dadurch weiß der Team Server von alleine, wo stehen wir gerade. Ja, und ich muss das nicht selber anpassen. Ja. Und gibt mir auch diese Zusatzinformationen, die sehr wichtig sein können. Ja. Das heißt, nochmal zurück zum Sprint-Ansicht. Und wenn ich jetzt am Ende des Tages da reinschaue und einige Leute haben ihre Arbeit beendet, sagen wir mal dann. Nein, Dom ist es nicht. Sekunde, es dauert jetzt 2 Sekunden, das kann man leider nicht im Batch machen. Immer noch Dom. So, Definition of Dom, was auch immer. Dann sehen wir auch, passt sich das Burndown an. Auf einmal sind wir direkt an einem idealen Trend. Das ist wieder eine Sache, die jetzt neu ist. In der sämtliche Charts, die Sie jetzt hier in der Oberfläche sehen, sind immer live berechnet. Das heißt, wenn Sie am Ende des Tages um 16 Uhr reinschauen und es hat irgendwer noch um 15.30 Uhr irgendeine Task geschlossen, dann sehen Sie hier gleich, jetzt gerade in dem Moment stehen wir hier. Ja, war bei der letzten Version auch noch nicht so und ist bei vielen Reports immer noch nicht so, die jetzt nicht in der Oberfläche sind, auf die ich jetzt aber noch eingehen werde. Ja. Vielleicht jetzt noch ganz kurze Fragen zur Web-Oberfläche.
Ja.
Ja? Gute Frage. Ja. Also die Frage war auch, kann man auch Feiertage hinterlegen? Ja, aber in den Settings. Ja. Also zweite Frage war, die jetzt nicht beantworten kann ad hoc, müssen wir uns nachher anschauen, ist, kann man auch mehrere Feiertage pro Teams abhängig quasi hinterlegen? Das weiß ich nicht. Und die nächste Frage wäre dann, kann man je nach Religionszugehörigkeit und Raum auch noch machen? Ja, das wäre auch wichtig. Ja. Gute Frage. Nein, ich glaube, das muss man dann manuell eintragen. Ja. Ist leider noch nicht, die Eiligen, die wollen mich, sagen wir noch nicht. Ja, das sind aber pro Team-Member und ich möchte aber Feiertage für die ganze, für alle. Ja. Ja. Okay, gehen wir kurz zurück wieder in die Slides. No, so nicht. Mist, das war jetzt ein Fehler meinerseits. Verzeihung. F5 ist besser. So, zurück zum Clicker. Jetzt haben wir einige wichtige Reports gesehen, die den Scrum-Prozess betreffen, wie Velocity-Chart, Burndown etc. Ja. Es gibt natürlich auch gerade in der Softwareentwicklung noch andere Charts, die interessant wären. Ja. Die basieren jetzt aber auf den Reporting-Services und dem Data Warehouse. Kurze Exkursion, technisch nicht so lange, ich schwör's. Die Work-Items, die ich vorher genannt habe, werden einfach eingepflegt von den verschiedenen Leuten, wer auch immer das machen darf oder soll, wie auch immer das dann im Prozess abläuft, ja, kommen in die Datenbank und einmal am Tag normalerweise rennt dann der Data Warehouse Agent und holt sich die Daten, berechnet die Dimensionen und macht uns so ein schönes Warehouse und daraus können wir uns dann die Berichte ziehen. Ja. Und zwar gibt es zwei Arten, wie wir uns die Berichte holen können. Einerseits ganz einfach mit Excel, braucht man normales Excel haben, ja, und kann sich dann so einen Bericht mit Pivot oder mit Chart selber zusammenstellen. Deswegen ist das Warehouse auch besonders nett. Ne? Können wir seine eigene Auswertungen machen. Dasselbe geht aber auch mit den Reporting Services. Wer von Ihnen Excel kennt, frage ich jetzt nicht. Wer von Ihnen kennt die Reporting Services? Okay, nicht so viele. Ja. Das ist halt das Standard Reporting Tool von der Microsoft, ist auch beim SQL Server immer dabei. Hat gewisse Vorteile, weil ein Excel-Report muss ich mir selber aktiv anschauen. Den kann ich wieder zum Beispiel abonnieren. Kann ich sagen, ich möchte einmal am Montag in der Früh hätte ich gern das Chart zugeschickt bekommen. Solche Sachen kann ich dann zusätzlich machen. Und ich habe generell ein bisschen mehr Power im Design meiner Berichte. Ja. Auf die Berichte selber kommt man ganz einfach über das Portal, das ich vorher gezeigt habe. Da gibt es unter den ganzen Activities das GoToProjectPortal und das ViewReports. GoToProjectPortal kommt zur SharePoint-Seite, ja? Die gibt es in der Cloud nicht, gibt es aber jetzt am Server. Und bei ViewReports komme ich zu den Reporting Services Reports. Normalerweise sind jetzt eigentlich alle Reports in beiden Varianten vorhanden. Ja? Welche man dann selber anpasst und verwendet, ist einem selbst überlassen. Wichtig ist nur, die Excel Reports kommen nur, funktionieren auf dem Webportal nur mit SharePoint in der Enterprise Edition. Ja? Deswegen kann ich das auf der Virtual Maschine nicht herzeigen, das ist nicht vorhanden. Und da gibt es natürlich etliche Berichte. Einerseits die typischen zum Task-Fortschritt, zum Arbeitsfortschritt, dann diejenigen, die Bugs betreffen. Da haben wir jetzt ganz unten prominent diesen Bug-Reactivation-Bericht, wo uns angezeigt wird, wie viele Bugs eigentlich schon fertig waren, aber dann, also resolved waren und dann wieder reaktiviert wurden und immer noch aktiv sind am Ende noch. Ja? Das ist immer ein wichtiger Indikator. Dann haben wir die Code-Quality-Berichte, die uns sagen, gut, wie viel Coverage haben wir, wie viel Code wird von unseren Testfällen abgedeckt. Das kann man auch nicht live machen, ja. Das ist ein bisschen aufwendig vom Processing her. Und schlussendlich gibt es dann noch etliche Berichte zum Test und Test-Case-Management. Ja. Und aus diesen Berichten heraus kann ich mir dann am Projektportal, hier ist diese Enterprise-Version, ja, sogenannte Dashboards zusammenstellen. Das war auch in der letzten Version noch eins der Hauptfeature. Da ist es einfach immer noch drinnen. Das heißt, Sie können immer noch sagen, ich hätte gerne am Dashboard links oben den Burndown, rechts oben die Bug-Trend-Rates, links unten dann den Code-Coverage angezeigt und dann noch den Test-Plan-Progress. Und jetzt vielleicht eine kurze Frage an die Leute, die vielleicht die Charts ein bisschen kennen. Wie schaut's? Sie kommen am Montagmorgen ins Büro, setzen sich hin, loggen sich ein, wollen wissen, wie geht's meinem agilen Projekt, ja. Und Sie sehen diese vier Bildchen. Was sagt Ihnen das? Sagt Ihnen das was? Das habe ich letztens auch schon gefragt. Da hat es erstaunlich wenigen Leuten was gesagt, nämlich. Deswegen muss ich immer wieder fragen. Ja? Gut. Was der Task Burndown, ja? Wir haben den idealen Trend. Und die Remaining Work liegt unterm idealen Trend. Ist das gut oder schlecht? Oder traut sich keiner antworten? Gut, wunderbar. Ja, das ist herrlich. Wir sind sogar noch drunter. Das heißt, wir sind eigentlich vor unserer Zeit, könnte man fast sagen. Ja. Dann gibt es die 7-Day-Bug-Trend-Rates, heißt das. Das Blaue hier sind die, vielleicht wenn man es nicht lesen kann, sind die ankommenden Bugs, also die Arrivals, also die neu eingemeldet werden. Das Gelbe sind die Resolved-Bugs und dann unten sind die Closed-Bugs, das heißt, die vielleicht auch nicht zu fixen waren, weil eigentlich kein Fehler, was es immer. Das Arrival geht langsam, aber stetig zurück. Ist eigentlich gut, ne? Das heißt, wir haben immer weniger Fehlermeldungen, vielleicht tun die Tests auch nichts mehr, wer weiß. Ja? Also man muss das immer natürlich in Frage stellen. Und die Anzahl der Resolveden und der geschlossenen Bugs steigt an. Eigentlich gut, ne? Das heißt, Qualität scheint zu passen. Bei der Code Coverage, bei den Build Verification Tests, das heißt die Tests, die automatisiert ausgeführt werden, wenn man eincheckt, um sicherzustellen, dass alles passt, ja? Die haben dann einen ziemlichen Einbruch gehabt. Das riecht stark danach, dass da anscheinend Zeitdruck im Development-Team war und dann die Testabdeckung nicht gemacht wurde. Aber an und für sich ist sie halbwegs okay. Wenn man dann die anderen Tests anschaut, also quasi die restlichen Tests, das kann dann für eine größere Test-Suite sein, die dann mehr Zeit brauchen darf, geht eigentlich der Trend nach oben. Ja. Das heißt, vielleicht hat man einfach nur ein paar Tests aus den Build-Verification-Tests umgeschichtet in die normalen Test-Suites. Ja. Und beim Test Plan Progress schaut es auch jetzt gut aus. Haben wir irgendwo Tester sitzen hier? Ich weiß, dass wir es haben. Da haben wir ohne Maus Tests, die durchgelaufen sind und wenige, die noch nicht ausgeführt worden sind. Das sind die schwarzen, die grünen sind schon durch. Schaut ganz gut aus. So, einen Monat später, Sie holen sich einen Kaffee, gehen in der Früh wieder an Ihren Arbeitsplatz, schalten den Rechner ein, loggen sich ein und sehen das hier. Ist das gut oder schlecht? Das ist eine leichte Frage. Oder ist das super gut? Okay, nachdem Sie lachen, schätze ich mal, Sie haben es verstanden. Es ist nicht so gut, das heißt, wir kommen mit der Arbeit überhaupt nicht hinterher. Die Fehlerrate schießt in die Höhe wie Schwammerl aus dem Boden und die Code-Coverage sinkt ins Bodenlose. Da war ich dann zu faul, ein Mockup zu machen. Das heißt, da passt noch alles, was sehr unwahrscheinlich ist. Ja? Aber ich glaube, was es ganz gut zeigt, ist, wenn man Berichte verwendet, können einem die schon wirklich gut die Augen öffnen. Ja? Und zwar nicht nur den Burndown, sondern ja, bitte. Okay. Die Frage war jetzt, gibt es da auch Cross-Sprint-Reporting? Derzeit nicht. Das sind alle Reports, die ich angezeigt habe, sind vorhanden. Ja? Sie können sich aber eigentlich ziemlich leicht solche Reports zusammenstellen. Ja? Da müssen sie die Abfrage anpassen und so weiter. Also das ist eben die große Grad, vielleicht nicht unbedingt bei den Excel-Reports, aber bei den mitgelieferten Reporting-Services kann man eigentlich sich spielen ohne Ende. Da kann man sogar Code hinterlegen, wenn es einem Spaß macht. Aber out of the box sind noch keine Cross-Sprint-Reports dabei. Außer wenn es um Code-Coverage geht und so weiter. Aber ich meine, ich schätze mal, sie gehen es rein vom Task-Management und vom Fortschritt an. Aus, ne? Ja. Okay, nein, KPIs. Bis auf die Velocity, nein. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Okay. Ganz wichtig, nachdem sie Team Foundation Server 2010 nicht eingesetzt haben, werde ich das nur kurz streifen, ist die Akzeptanz der Teammitglieder. Warum? Was war das Problem bei Visual Studio 2010 und TFS 2010? Ganz ehrlich, ich liebe dieses Serverprodukt immer noch. Wir setzen es ein und es erleichtert mir einfach unglaublich das Leben. Aber es hat mir auch das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht, nämlich in meiner Rolle als Project Manager, weil das gerade das Taskmanagement nicht so benutzerfreundlich ist wie jetzt im Neuen. Ja. Heißt, die Benutzerakzeptanz war nicht so hoch, und zwar auch von den Entwicklern und Testern. Daher waren die Tasks auch schlecht gepflegt. Kann man mit den Leuten wieder hinterherlaufen und sagen, bitte, bist du jetzt schon fertig, dann setzt deine Task auf Resolve, bitte, bitte, weil sonst stimmen die Reports wieder nicht. Und wenn man das nicht macht, ist die geringe Aussagekraft der Berichte natürlich auch wieder vorhanden. Ja. Das heißt, Fool with a tool is still a fool, hat es mal geheißen. Ja. Das ist auch so, wenn man nicht damit arbeiten will, vielleicht versteht man es, aber man will nicht damit arbeiten, weil es einfach zu mühsam ist, dann hat man wieder nichts davon, ja, weil dann scheitert es wieder daran, dass wir die Daten nicht haben, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, nur wenn die Daten gepflegt werden, wenn sie das Tool wirklich ordentlich nutzen, bringt ihnen das auch was. Sagen viele nanona nett, in der Praxis ist es dann leider nicht so nanona nett. Ja. Da muss man quasi dieses Bewusstsein schaffen. Deswegen auch ganz wichtig der Hinweis zu Visual Studio 2011 und TFS 2011. Den neuen Team Foundation Server habe ich jetzt in der Oberfläche angerissen. Ich glaube, haben Sie sich einen Eindruck machen können. Wenn es Ihnen nicht ausreicht, die virtuelle Maschine ist vorhanden, können Sie sich kostenlos runterladen, wie schon gesagt, ja, und alles durchprobieren. Und da wurde gerade auch, wie man gesehen hat, beim Team Foundation Server und beim Visual Studio ein starker Fokus auf Usability gesetzt, um eben diese Hemmschwelle zu reduzieren. Und da ich jetzt keine Developer hier im Raum sitzen habe, weiß ich nicht, ich frage jetzt mal gar nicht, ja, sage ich einfach nur als Information, wir haben auch eine Developer-Veranstaltung zu ähnlichen Themen. Und die ist am 22. Mai 2012, werden sie auf ihren Handouts eh stehen haben, und da wird auch gesondert auf dieses Thema eingegangen. Ansonsten der Rückblick kurz noch. Wir haben die Frage, was, weshalb, wer mit den Work Items eigentlich behandelt. Ja. Das waren also dieses Capacity Management, geht sich das alles aus, geht mittlerweile mit dem Team Web Access in der neuen Version. In Time, in Quality kriege ich eigentlich nur noch Reports raus, die ich auch selber definieren kann, um eben solche KPIs zu erstellen, wenn es die noch nicht gibt, die ich brauche. Und den Überblick behalte ich momentan eben entweder, indem ich ins Team Web Access reinschaue oder auf die SharePoint-Seite, ja, oder beides. Das ist halt derzeit noch so ein paralleler Weg. Wer weiß, wann der irgendwann mal komplett fusioniert wird. Ja. Derzeit rennt es noch parallel. Deswegen, ich hoffe, Sie haben jetzt alle erkannt, dass der Team Foundation Server sehr wohl auch nicht nur als Source Code Management System einsetzbar ist, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, dann bitte einfach in der Pause fragen, damit wir, also in der Pause, Pause gibt es nicht, welche Fragen gibt es? Oder einfach nach dem Vortrag von meinem Kollegen, dem Mike, können Sie auf mich zukommen, ich laufe Ihnen nicht davon. Ja, gut, Dankeschön.